für die Einladung. Schön mal wieder woanders als in Berlin zu sein. Und Halle ist mir ja durchaus ein Begriff, von daher sehr schön wieder mal hier zu sein. Ich habe illustre Vorrednerinnen und Vorredner gehabt. Viele davon sind mir natürlich bekannt. Mit einigen habe ich wissenschaftlich schon arbeiten dürfen, mit anderen wissenschaftlich und aufklärerisch. Ich glaube, der vorletzte Redner, ne? Thomas Viola-Rieske, hat auch bei uns oder arbeitet durchaus bei uns noch im Aufklärungsprojekt. Also erst im Aufklärungsprojekt, jetzt arbeitet er bei TeachOut. Auch da wird er sicherlich nochmal einiges erzählt haben aus seiner Arbeitspraxis, sicherlich nicht unbedingt so benannt, aber das, was er Ihnen hier vorgestellt hat, ist natürlich auch aus der Praxis geboren. Und weil die Vorrednerinnen und Vorredner so viel zu der Theorie, zu Queer und Dekonstruktion erzählt haben, werde ich das alles nicht behandeln. Ich werde mich jetzt erst oder gleich sehr stark auf den pädagogischen bzw. praktischen Aspekt fokussieren. Und das heißt vor allem, wie sieht denn die Umsetzung aus? Weil, wie Sie wahrscheinlich schon gemerkt haben, Queer ist ja ganz schön. Und regt auch sehr zum Nachdenken an, das ist alles wunderbar und funktioniert auch, wenn man die ersten Schwierigkeiten überwunden hat. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man das denn jungen Menschen vor allem beibringen? Und ich werde mich aus den Bereichen, die Herr Nell auch schon genannt hat, mir das Aufklärungsprojekt raussuchen. Das ist, glaube ich, ich würde nicht sagen, das interessanteste Projekt, natürlich sind alle anderen Projekte auch total interessant, es ist dasjenige, was erstens am ältesten ist, ist 18 Jahre alt jetzt mittlerweile oder geht jetzt ins 19. Jahr. Aber es ist auch das Projekt, wo wir die größte Verknüpfung haben von Queer und dem pädagogischen Aspekt, weil wir dort im Aufklärungsprojekt, wie das Wort schon sagt, Aufklärungs- bzw. Informationsveranstaltungen zu LSBT-Lebensweisen machen. Die Abkürzung hören Sie jetzt den ganzen Abend lang. LSBT steht für lesbisch, schwul, wie trans. Sternchen Lebensweisen, Trans-Sternchen, deshalb, weil wir in langen Diskussionsprozessen, Jahre quasi, halbe Leben habe ich damit verbracht, das Thema Transgeschlechtlichkeit in ein Wort zu packen, damit sich möglichst viele verschiedene Transgeschlechtlichkeiten da wiederfinden. Und Trans-Sternchen ist, also so Berufsgeschlechtlichkeit, ist jetzt gerade die derzeitige Berliner Lösung und auch in anderen Städten natürlich, die wir so verfolgen. Das hat den Vorteil, dass sich sowohl Transgender-Leute, also Personen, die sich eher jenseits von zwei Geschlechtern oder sowohl als Mann als auch als Frau fühlen, sich subsumieren können, als auch Personen, die sich ganz klar und traditionell transsexuell definieren, das heißt also Personen, die nicht das eine, sondern nicht dem einen, sondern dem anderen Geschlecht zugehören. Und das ist für uns ganz gut, dann beide äußersten Varianten von Transgeschlechtlichkeit zusammenzubringen. Und deswegen hören Sie jetzt immer LSBT, also lesbisch, schwul, wie trans. Und trans eben nur das Präfix und nichts weiter. So, das war die kurze Rede. Zur Vorstellung muss ich eigentlich nicht viel sagen. Herr Nell hat schon gesagt, ich arbeite schon sehr lange in dem Bereich. Und meine Schwerpunkte waren immer sexuelle Orientierung und Gender. Das sind sie noch und vermutlich wird es mich mein Leben lang begleiten. Alle von uns haben ja auch was mit diesen beiden Kategorien zu tun. Die einen leben sie, die anderen arbeiten auch wissenschaftlich damit. Ich tue beides. So ist es manchmal. Abiqueer wurde auch schon vorgestellt. Vielleicht zur Geschichte. Abiqueer ist noch nicht so alt wie seine Projekte. Das ist so ein bisschen so ein praktisches Novum. Den Verein gibt es erst seit 2005. Die Projekte, habe ich schon erzählt, sind wesentlich älter. Das Aufklärungsprojekt ist 1990 gegründet worden. TeachOut ist dann 2004 gefolgt, aus dem klaren Anspruch, aber auch der Bitte der Senatsverwaltung, Aufklärung, also Bildungsarbeit an dieser Stelle, muss man sagen, für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten, weil ein anderes großes Projekt geschlossen wurde und nicht mehr finanziert wurde und wir sollten das billiger machen. Wir haben uns darauf eingelassen, so ist auch das Leben manchmal, dass man manchmal die leeren Vorsätze seinen Kolleginnen und Kollegen beizuspringen nicht immer einhalten kann. Nun machen wir auch diese Bildungsarbeit mit Erwachsenen, läuft auch relativ gut. Auch da gibt es Schwierigkeiten, darüber werde ich heute nicht so viel reden, weil das nochmal andere Aspekte sind, aber das ist schon auch was so ineinander greift. Also das Aufklärungsprojekt und das andere Projekt arbeiten natürlich stark zusammen. Was soll ich noch sagen? Es ist, AbiQueer ist aus dem Jugendnetzwerk Lambda erwachsen. Vielleicht kennen das einige von Ihnen. Das ist das einzige, immer noch einzige Netzwerk in Deutschland, das sich explizit für die Interessen von lesbischen, schwulen, bi- und trans Jugendlichen einsetzen. Es ist ein emanzipatorisches Projekt. Und da ist auch schon die Verknüpfung zum Aufklärungsprojekt, weil das Aufklärungsprojekt damals, zumindest was den Landesverband Berlin nachher Berlin-Brandenburg anging, war es unser erstes Projekt beim Jugendnetzwerk Lambda, was wir auf den Weg gebracht haben, weil klar war, es gibt kein Wissen unter Jugendlichen damals, also wir reden von 1990, ja, die Welt war noch dunkel, überall, egal ob in Ost oder West, aber es war klar, das Thema damals schwul-lesbische Lebensweisen wurde in Schulen quasi nicht gelehrt, weder von Lehrerinnen noch von Lehrern, noch von irgendwem. Natürlich ist das Thema sexuelle Orientierung, wo auch immer Menschen sind, ein relevantes Thema, genau wie die Kategorie Gender, aber das Thema tauchte maximal im Biologieunterricht auf und da meist unter Perversion oder das gibt es auch noch, aber nicht wirklich, da hütet euch davor oder so. Es gab noch damals unglaubliches Unterrichtsmaterial aus den 60er Jahren, das vor kriminellen Handlungen warnte und junge, vor allem junge Männer oder Jungs davor warnte, mit Briefmarken, Freunden oder anderen, die wesentlich älter als sie sind, alleine in Zimmern zu sein. Ja, das haben wir mittlerweile, glaube ich, weitestgehend hinter uns gebracht, aber noch immer ist viel zu tun und das ist nicht immer einfach. Ich weiß nicht, wie es hier in der Halle ist. Ich habe schon auch Austausch mit Kolleginnen und Kollegen hier, aber in Berlin kenne ich natürlich den Alltag viel besser, aber auch da muss man sagen, es ist schon nach wie vor krass, mir fällt leider kein anderes Wort dazu ein, wie wenig Schülerinnen und Schüler adäquates Wissen vermittelt bekommen zum Thema LSBT-Lebensweisen. Das ist ein Grund, warum wir gefördert werden. Das ist der Grund, warum die Senatsverwaltung sagt, ihr müsst in Schulen gehen und Jugendlichen was mitgeben, damit sie fürs Leben lernen. Ja, und das tun wir. Wir kommen, habe ich schon gesagt, aus einem emanzipatorischen Projekt. Das heißt, in den ersten Jahren haben wir sicherlich, zumindest ist das meine Bewertung, und da ich Geschäftsführer bin, obliegt es mir manchmal, Urteile zu sprechen, haben wir identitätspolitisch gehandelt. Das heißt, Lesben und Schwule sind in die Klasse gegangen und haben von sich, von ihrem Leben erzählt und von den Problemen, die es da gibt, von den rechtlichen Rahmenbedingungen, die damals noch herrschten. Damals gab es keinen Schutz von schwulen oder lesbischen Partnerschaften, die auf längere Zeit angelegt sind. Es gab eigentlich gar nichts. Außer sexuell, also es gab natürlich irgendwo Sexualität, aber die war geächtet. Nach wie vor wissen Sie, auch heute ist Homosexualität nichts, was wo sich Eltern freuen, wenn ihr Kind Weihnachten unter dem Tannenbaum sagt, übrigens, ich bin lesbisch, übrigens, ich bin schwul. Da wird nicht gleich die Flasche Sekt aufgemacht und sagt, super, toll, endlich eins von unseren 5 Kindern. Ist so, nee, funktioniert auch heute nicht. Oder nur in den wenigsten bekannten Familien. Aber, na gut, ich komme ein bisschen vom Weg ab. Ich erzähle Ihnen jetzt ein bisschen was aus der Arbeit des Aufklärungsprojektes und danach können wir sehr gerne darüber diskutieren. Und wer noch Fragen hat, ich habe auch Flyer vom Aufklärungsprojekt mit. Da stehen natürlich auch noch ein paar Sachen drauf, auch auf unserer Homepage. Da können Sie sich gerne noch mal genauer informieren, wie, was und warum. Der Titel meines Vortrages, Clemens hat schon gesagt, ich bin alleine, deswegen gibt es heute keine Bildungsarbeit dabei, dafür wäre Jens Wagenknecht zuständig gewesen, der aus dem Bildungsteam Berlin-Brandenburg, bei dem er arbeitet, berichtet hätte und sicherlich auch aus dem Projekt Teacher auch bei AbiQueer, weil er arbeitet in beiden Trägern. So ist das manchmal, man kennt sich immer gut und die Szene ist auch da relativ klein, von daher. Aber sie arbeiten alle immer miteinander oder kennen sich. Oder sie arbeiten explizit nicht miteinander, aber naja, das sind die anderen, die dann hier nicht auftauchen. Gut, der Titel heißt, konstruktiv, dekonstruktiv, LSBT und Queer in der Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Mit Jugendlichen habe ich jetzt hinzugefügt. Und die erste Frage ist natürlich, was heißt denn überhaupt konstruktiv. Dekonstruktiv, konstruktiv heißt, also dekonstruktiv ist klar, wir wollen mit unserer Arbeit in den Schulen neues Wissen erstens an Jugendliche bringen und zweitens wollen wir sie auf den Weg nehmen, die, vor allem die beiden Kategorien sexuelle Identität und Gender zu hinterfragen und ihre Naturhaftigkeit zu hinterfragen oder ihr historisches Gewordensein zu reflektieren. Und das ist ein im ersten Mal so auf dem Papier ein leichtes Unterfangen, in der Praxis nicht so sehr. Und konstruktiv wird es dann, wenn wir Jugendlichen eine Brücke bauen zwischen der Theorie Queer, die ja doch sehr die Welt schon einmal einreißt und dann vielleicht auch wieder aufbaut. Also wo klar wird, es wird alles hinterfragt, nichts ist, wie es scheint. Und für Jugendliche, die sich versuchen, in dieser komplizierten Welt zu orientieren, sind Kategorien natürlich erstmal wie für alle sehr, sehr hilfreich. Es strukturiert Wirklichkeit, es strukturiert, wie bin ich, wie ist die Gruppe, in der ich bin. Sie können sich vielleicht noch an ihre Schulzeit erinnern. Schule ist ein sehr repressiver Ort. Er ist ein Ort, in dem man mit Leuten zusammen ist, die man sich vielleicht nicht freiwillig ausgesucht hat, aber in der man lange Zeit leben muss, in der man auch sozialisiert wird, haben wir eben schon gehört. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Schule, den Schule immer noch nicht offiziell anerkannt hat, nur am Rande erwähnt. Eigentlich ein Skandal, aber so ist es. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir nicht in die Klasse plauzen. Also wir haben ungefähr so eine Zeit von 90 Minuten. Wenn es gut läuft, haben wir auch Projekttage über 4-5 Stunden. Da können wir längere Sequenzen aufbauen, aber normalerweise müssen wir sich vorstellen, wir sollen Jugendlichen in 90 Minuten alles über Lesbisch-Schwul-Bi und Trans erklären. Wir sollen ihnen mitteilen, dass das nichts ist, womit sie sich anstecken und auch nichts mit HIV und AIDS zu tun hat, sondern dass das zwei unterschiedliche Themen sind. Und wir sollen ihnen dann auch noch erklären, dass das, was wir ihnen hier vorstellen, nicht naturgegeben ist. Wobei ich einschränken muss, der zweite Teil ist der Punkt, den wir uns selbst setzen. In den Schulen geht es eigentlich nicht darum, queere Lebensweisen oder einen queeren Fokus zu produzieren, sondern eher darum, die wollen eigentlich immer, sagen Sie mal was zu Schwulen und Lesben, damit die auf dem Schulhof nicht immer schwule Sau sagen und damit sie den Lehrer nicht mobben oder die Jugendlichen in der Klasse nicht anspucken. Das sind natürlich, ich sage das hier jetzt sehr flapsig, es sind aber natürlich wenn man angespuckt wird oder wenn man von seinen Schülern gemobbt wird, ist das nicht lustig. Das sind schon krasse Sachen, die zum Teil immer noch ablaufen und natürlich auch reagieren wir darauf auch dementsprechend sensibel. Aber der Anspruch der Schule ist eigentlich immer ein machen Sie da mal was zu und die sollten Informationen haben und dann müssen wir nichts dazu machen und dann ist das Thema in einer Stunde abgerissen und das reicht dann für die nächsten insgesamt 12 Jahre oder bei einer Haupt- oder Realschule dann für die nächsten, also bis zum 10. Schuljahr und das ist dann auch so. Also dem Thema LSBT-Lebensweisen wird nicht so viel Raum gegeben. Es gibt ja auch noch viele andere Themen dieser Welt, das ist schon wahr. Und der queere Blick auf solche Themen ist natürlich in der Regel nicht gegeben. Was heißt ein queerer Blick auf die Sache? Das heißt, das habe ich schon mehrmals anklingen lassen, Geschlecht und Sexualität werden nicht als essentiell, als naturhaft begriffen, sondern als soziale und auch als historische Konstrukte. Das heißt natürlich, wenn man das so kurz mal durchdenkt, aha, es ist nicht naturhaft, das heißt, ich kann es verändern. Ich oder andere Menschen können es verändern. Da liegt natürlich ein unglaublicher, nicht nur ein Schlüssel für die persönliche Entfaltung möglicherweise, sondern es liegt natürlich auch viel Sprengkraft da drin. Denn wenn Geschlecht zum Beispiel nicht naturgegeben ist, dann heißt es eigentlich auch, dass es mehr als zwei Geschlechter geben könnte. Und das heißt dann, dass eine sehr relevante Koordinate für unsere Breitengrade an der Macht entlang verhandelt wird und auch verteilt wird. Stichworte sind gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sind wir noch weit entfernt, Elternzeit und so weiter. Dann wird das auf einmal, dann kommt es ganz schön ins Schwanken, weil wenn es mehr als zwei Geschlechter gäbe, müssten wir uns neu orientieren. Dann müssten nämlich, wenn wir jetzt zum Beispiel fünf Geschlechter haben, müssten wir uns überlegen, wie funktioniert denn da Familienpolitik? Wer darf mit wem, was, warum, weshalb? wer nicht? Oder wer darf dann, gut, das ist vielleicht jetzt nicht mehr relevant, früher war es immer ein schönes Beispiel die Bundeswehr, ne? Da durften ja Frauen immer nicht hin. Und da hätte ich jetzt sagen können, naja, und welche der fünf Geschlechter dürfte denn da jetzt hin? Aber das sind so Sachen, die dann zu bedenken wären. Und das führt in der Klasse natürlich, wenn wir das den Jugendlichen so durchexerzieren, durchaus schon mal dazu, dass Jugendliche uns ja groß angucken und sagen, aber wie soll das denn konstruiert sein, weil das sehe ich ja. Also erstens, Geschlecht sehe ich natürlich und ich sehe das natürlich, heißt immer, ich sehe die primären Geschlechtsorgane oder auch nicht. Und das Zweite heißt, wenn es um Begehren geht, heißt es, naja, ist ja klar, wer Sex miteinander hat, der ist dann schwul oder, also wenn zwei Frauen Sex miteinander haben, sind sie lesbisch, wenn zwei Männer miteinander Sex haben, sind sie schwul. Die meisten unter uns werden wissen, das ist nicht so. Handlungen ziehen nicht notwendigerweise Identitäten nach sich, aber für Jugendliche ist es so, weil so wird es ihnen auch präsentiert. Gucken Sie sich die Medien an, gucken Sie sich Lehrmaterial an zu den Sachen. Es wird immer davon ausgegangen, dass schwul und lesbisch sein feststeht, genauso wie heterosexuell zu sein feststeht, und zwar von Natur. Es gibt unterschiedliche Erklärungsmuster, Gene, was weiß ich nicht. Aber es wird selten gesagt, naja, das sind mögliche Ausprägungen, aber die verwischen viel mehr. Also wir sprechen in der Queer Theory gerne davon, dass es sowas wie ein Kontinuum gibt, sowohl zwischen Geschlechtsidentitäten oder Gender Expression, finde ich da einen ganz brauchbaren Begriff, oder auch bei sexuellen Orientierungen, auch das greift viel mehr ineinander. Und das ist eine ganz spannende Sache. Das ist aber für Jugendliche, die sich gerade orientieren und die gerade eine eigene Sexualität entwickeln, nicht so einfach, wenn wir ihnen sagen, naja, du kannst alles, was du willst, du kannst mit allen küssen und das führt zu gar nichts. Außer vielleicht, naja, man muss sich da schon zum Thema Verhütung Gedanken machen, also sowohl irgendwelche Krankheiten zu verhüten, als auch Schwangerschaften und Ungewollte zu verhüten, aber ansonsten macht einfach, was ihr wollt und wenn es allen Spaß macht, so. Das bringt die schon ganz schön an den Rand. Das machen wir natürlich alles zum Beispiel im Gespräch. Wir haben auch Methoden, mit denen wir umgehen. Da stelle ich Ihnen gleich noch welche vor. Aber jetzt nochmal zu den drei wichtigen Stichpunkten, weil wir haben ja, also Nancy und ich haben zusammen so einen kleinen Ausschreibungstext gemacht. Und die Fragen, die wir da aufgeworfen haben, da werde ich jetzt noch zwei, drei Stichworte zu sagen, damit Sie wenigstens ein paar Antworten und nicht nur ganz viele Fragen mitnehmen. Also die Antworten kommen jetzt von mir. Was Nancy dazu sagen würde, haben wir jetzt leider nicht hier, aber vielleicht hat man Gelegenheit, das nachzuschlagen in einer E-Mail oder so. Gut, so, also, was heißt, das habe ich schon geklärt, was konstruktiv, dekonstruktiv heißt. Also immer dann, wenn wir eigentlich Jugendlichen mehr in die Hand geben, als ihnen aus der Hand schlagen, also Erklärungsmuster für Welt, dann wird es konstruktiv und es geht vor allem darum, dass wir soziale Konstruktionsprozesse sichtbar und diskutierbar machen in der Schule. Es geht darum, dass Jugendliche ein Analyseinstrument vorgestellt bekommen, der ist, das habe ich schon verdeutlicht, in der Regel ungewohnt, aber wir versuchen natürlich, das ihnen so weit zu verklickern, dass sie es dann auch nutzen können und sogenannte Transferleistungen in der Schule, ein ganz wichtiger Begriff, selbst vornehmen können. Und dass Jugendliche zur Reflexion ihrer eigenen Lebensrealitäten, ihrer eigenen Lebenswirklichkeiten ermutigt werden und natürlich insbesondere zu den beiden Themen Begehren und Geschlecht. Weil das sind ja unsere großen Themen und das heißt auch, dass wir sie anregen, ihre gesellschaftliche Verortung zu reflektieren, weil die beiden Kategorien Begehren und Geschlecht natürlich eine klare Verortung haben und dass wir tagtäglich vorgenommen, in ganz vielen Gesprächen gibt es immer einen Hinweis auf Geschlecht oder auch auf sexuelle Orientierung und sei es nur, dass davon geredet wird, ich bin mit meiner Frau da und da, aha, ist ein Hinweis, wenn das ein Mann sagt, vermutet darauf, dass er möglicherweise heterosexuell ist oder sich zumindest erstmal präsentiert, was Leute wo auch immer machen, weiß man ja immer nicht, aber wir produzieren ja auch Bilder von uns, die wir anderen spiegeln oder sichtbar machen und das sind genau solche Verhaltensweisen. So, was mir wichtig ist, ist, dass queer, also oder queere Pädagogik eigentlich kein bestimmtes Methodenrepertoire ist. Wir können eigentlich jede Methode aus der Sexualpädagogik nehmen oder aus Antidiskriminierung, Antidiskriminierungsarbeit, Menschenrechtsarbeit und so. Wir müssen nur einen bestimmten Blick auf die Welt und bestimmte Fragestellungen im Kopf behalten. Und diese Fragen drehen sich immer um Machtverteilung und drehen sich immer um Konstruktion von Kategorien, mit denen gearbeitet wird. Und immer darum, diese zu hinterfragen und zu überlegen, was für Einschlüsse und Ausschlüsse werden damit produziert, welche Gruppen werden konstruiert, welche nicht und wie werden die zueinander in Beziehung gesetzt. Und deshalb ist es mehr eine Haltung. Das heißt auch, das fängt ganz klein an, dass wir Jugendliche, wir teilen normalerweise die Klassen in Jungen und Mädchen. Jetzt könnte man sagen, naja, genau, man muss da stöhnen und man muss dann sagen, naja, aber wenn ihr eigentlich zeigen wollt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, wieso wählt ihr diese Koordinate daran, zwei Gruppen zu teilen? Das eine ist, dass wir, also oder ist der Rahmen der Schule, Jugendliche sind es gewohnt, in Jungen und Mädchen aufgeteilt zu werden, wenn sie denn aufgeteilt werden, also im Sportunterricht zum Beispiel, oder auch es gibt bestimmte Mädchen- und Jungenstunden, zumindest bei uns in Berlin, vor allem in der Sexualpädagogik. Das ist der eine Punkt. Das ist natürlich noch kein hinreichender Grund, wenn Leute aufgeteilt werden, weil sie schon immer so aufgeteilt wurden. Genau dagegen geht Queer an. Aber wir sind auch mit der queeren Pädagogik an einen bestimmten Rahmen gebunden und wir müssen gucken, wie wir uns da arrangieren. Auch das heißt, Jugendliche nicht zu überfordern und manche Sachen mit aufzunehmen, die wir in einem Text dazu sicherlich noch mehr zerpflücken würden. Wir machen das so, dass wir den Jugendlichen, oder unser Trick an der Sache ist, dass wir sagen, wir teilen die Gruppen jetzt in Mädchen und Jungen. Die Jungs gehen mit denen und denen mit, die Mädchen mit denen und denen und ihr teilt euch nach euch auf, weil ihr wisst ja, wer Junge und wer Mädchen ist. Und in dem Moment gibt es erstmal einen Ruck in den meisten Köpfen, also oder so ein kleines Kichern, weil die sagen, hä, ist doch klar. Und wir lassen es erstmal so stehen, aber eigentlich ist das schon eine kleine Methode, denn es heißt, nicht wir schreiben zu, nicht wir wissen, weil eine Person lange Haare hat oder kurze Haare, ist sie Mädchen oder Junge, sondern wir sagen, naja, ihr habt die Definitionsmacht, ihr wisst, was ihr schreibt, und ihr geht dementsprechend mit. Das meine ich mit Haltung, wenn ich von Haltung spreche, dass wir jeden unserer Schritte eigentlich erstmal durchdenken und überlegen, konstruieren wir damit Kategorien immer wieder oder nicht und setzen Schnitte, wo sie eigentlich nicht gemacht werden sollten, wo wir eigentlich mehr eine Brücke bauen sollten, als Mauern aufzuziehen. Und das ist in der Praxis, kann ich Ihnen sagen, nicht einfach. Weil schon dann, wenn man sagt, ich bin Junge, ich bin Mädchen, oder wenn man solche Formulierungen sagt wie, naja, was ist denn toll daran, Junge zu sein oder Mädchen zu sein, und solche Fragen stellen wir durchaus in der Klasse, hat man eigentlich durch dieses Ist schon wieder einen essentiellen kleinen Moment da drin. Und schon wieder wird klar oder wird verwiesen auf all das, was wir im Kopf haben, Natur, von Geburt aus, gibt es diese und jene Körperteile, die uns dazu machen, was wir angeblich sind, und das ist manchmal ganz schön schwierig, all diesen Hintergrund vergessen zu machen für einen Moment der Erkenntnis, den wir versuchen, den Jugendlichen zu ermöglichen, und mit Verlaub, in der 5. Klasse ist das nicht einfach. Das, was ich Ihnen hier alles erzähle, ist natürlich immer noch theoretisch, weil wir gehen natürlich nicht in die Klasse und sagen, so, heute lernt ihr was über Queer, und man schreibt es mit 2e, es kommt nicht von Queer, also so ein bisschen schon, aber nicht so wirklich, und es hat ist alles ja total aufregend und Butler hat auch noch was davon und so, sondern es ist natürlich sehr, sehr an der Basis, ja, können Sie sich vorstellen. Werde ich Ihnen gleich zeigen, zu den Fragestellungen nochmal zurück aus unserem kleinen Text. Da haben wir Fragen aufgeworfen, weil es natürlich verschiedene Herangehensweisen gibt, queer zu handeln. Und eine Frage ist zum Beispiel, welche Ziele Aufklärungs- und Bildungsarbeit aus einer queeren, das heißt nicht normativer Heterosexualität verpflichtender Perspektive, welche Ziele da verfolgt werden. Dann haben wir schon kleine Antworten darauf gegeben, nämlich geht es darum, Informationen zu LSBT-Lebensweisen zu geben und Akzeptanz gegenüber diesen Lebensweisen zu fördern, ja, also eher so eine Begegnungsperspektive, nenne ich das mal, Oder geht es darum, den kritischen Blick auf heteronormative Zurichtungen in der Gesellschaft und die eigene Position darin zu schärfen? Das wäre eher so eine Analyseperspektive. Meine Antwort darauf ist klar, beides natürlich. Kann bei Queer auch eigentlich gar nicht anders sein. So, bei Queer ist immer alles alles. Und von daher muss man natürlich beide Aspekte zusammenbringen. Man überlegt sich natürlich erstens, mit welcher Zielgruppe arbeite ich. Also all die didaktischen Fragen, die man bei pädagogischem Handeln sich eigentlich vorab stellen sollte, sind natürlich auch hier angezeigt. Und man muss sich dann natürlich entscheiden, welches Ziel, welchen Schwerpunkt setzt man da. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt, nämlich wo setze ich Schwerpunkte. Und wir haben den Text auch rhetorisch natürlich auch gefragt, ob es zum Teil auch Widersprüche zwischen diesen beiden Perspektiven, also zwischen der Begegnungsperspektive und der Analyseperspektive gibt. Ich würde sagen, grundsätzlich, also rein theoretisch gibt es diese Widersprüche nicht, aber das kann natürlich schon widersprüchlich sein. Ein Beispiel habe ich eben schon gebracht, wenn wir den Begegnungsansatz so fahren, dass wir in die Klassen gehen und sagen, wir kommen als Lesben oder Schwule oder als Bi und als Transleute hier hin und ihr müsst uns jetzt lieben und uns total tolerant gegenüber sein und erstmal ganz viel fordern von den Jugendlichen, ohne auch was dafür zu geben und gleich eigentlich schon ein Ihr und Wir aufzubauen und damit vorwegzunehmen, dass wir sie als heterosexuell in diesem Moment labeln, dann läuft was falsch. Weil arbeiten wir rein identitätspolitisch und versuchen natürlich, und ich nenne das jetzt mal vereinfacht, ganz unqueer unsere Identität dort zu verkaufen und als gleichwertig zu präsentieren, aber wir vergessen natürlich darüber hinaus, dass, oder fokussieren uns sehr und damit wird so ein Wir und Wir überhaupt möglich. Und das ist das, was queer eigentlich in erster Linie kritisiert. Und es kann natürlich auch dazu führen, wenn wir sehr mit Pauken und Trompeten in die Klasse kommen, kann es natürlich auch sehr dazu führen, dass die sagen, aha, so sehen also Lesben und Schwule aus. Und okay, also diesen Aspekt von Vorbild hat man natürlich auch mit zu bedenken. Da müssen wir immer darauf verweisen, dass wir nur ein Teil einer bestimmten Szene sind und dass ganz viele ganz anders aussehen. Aber das ist nicht immer so, dass es bei den Jugendlichen ankommt. Manchmal ja. Also wir gehen mit mehreren Leuten in die Klasse, sodass wir innerhalb unserer Variabilität, und die muss man sagen, ist auch nicht so weit hergeholt, also so weit her, weil wir zum Beispiel keine Personen mit Migrationshintergrund in unserem Verein haben oder in unserem Aufklärungsprojekt, hat strukturelle Ursachen sicherlich. Wir versuchen auch daran zu arbeiten, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Leute mit vor allem sichtbaren Migrationshintergrund mit in so ein Projekt einzubinden. Aber das ist dann natürlich, und alle kommen aus dem Studienkreis, weil wer hat schon Zeit, in Schulklassen zu gehen? Das sind einfach nur Studierende, alle anderen arbeiten ja. Ich meine nicht, dass Studierende nicht arbeiten, aber die sind natürlich flexibler in ihrem Lernprozess und können sich da eher die Sachen rausholen, die sie wollen. Und das ist natürlich dann auch für Jugendliche in der Hauptschule, wenn sie da alle vier Studierende vor sich haben, und zwar vier, die zwar irgendwie anders aussehen, aber trotzdem alle weiß, alle irgendwie 20 Jahre alt und alle irgendwie Studierend sind, ist die Diversität ja auch so ein bisschen eingeschränkt. Dennoch versuchen wir das in unserer Teambildung auch mit zu berücksichtigen. Das habe ich schon gesagt, das muss ich nochmal sagen. Also das ist so der Fallstrick, der sich, oder die Fallstricke, die sich bei diesem Begegnungsansatz ergeben, also diese Zuschreibung der anderen, das Labeling der anderen und auch das, das identitätspolitische Bewahren, weil es ja sehr an der eigenen Identität andockt. Also wir gehen ja als Lesben, Schwule, Bi und Transwort oder diejenigen, die es tun, also ich persönlich jetzt nicht, aber die, in die Klassen, um sich dort auch den Fragen der Schülerinnen und Schüler zu stellen. Und das sind schon auch Fragen wie, wie hast du es gemerkt, was haben deine Eltern dazu gesagt, was machst du im Bett? Ich weiß nicht, was da alles für Fragen kommen. Die letzte Frage beantworten wir übrigens nicht persönlich. Das ist immer wichtig, Weil die meisten denken dann immer, oh Gott, sie müssen sonst was erzählen. Das ist natürlich nicht so. Wir reden sehr offen und sehr weitgehend über Sexualität, das ist richtig, aber eher im Kontext von, was ist alles möglich und ist Sexualität das ein spannendes Feld? Erstens, was ist Sexualität? Es gab bei uns mal die Geschichte, dass in Königs Wusterhausen, einem kleinen, naja, eigentlich mehr Vorort von Berlin, ein Stufenmodell entwickelt wurde, das nämlich nur Sexualität ist, wenn es heterosexuellen Steckkontakt gibt. Alles andere war Heavy Petting. Fand ich schon auch kühn, aber zumindest war das so dann, es wurde so abgestuft, ob das Körperteil schon noch dran war oder ob wissen was. Also ob irgendwie an einem Körper manipuliert wurde mit was nicht an einem anderen Körper dran ist. Das war schon auch, also ich fand das schon spannend. Also die Konstruktion in den Köpfen der Jugendlichen von Sexualität, wie das so gegeneinander abgegrenzt wurde, war ja auch schon, also das war schon sehr ausgefallen. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, das ist immer über meine Todnachfrage, ne?
Ja. Stehen geblieben, dass das Teil
immer
noch nicht dran ist?
Nee, das davor. Was jetzt eigentlich sagen würde, wahrscheinlich, dass es total schwierig ist und so. Dass wir viel über Sexualität reden, genau, dass auch das natürlich eine Konstruktion ist, was als Sexualität verstanden wird, aber danke, genau, jetzt habe ich den Verein gesagt. Und häufig denken Schülerinnen und Schüler, es gibt sowas wie Schwulensex und sowas wie lesbischen Sex. Also, das denken die wenigsten, weil Lesben haben in der Regel in den Köpfen von Jugendlichen keinen Sex, die kuscheln nur und verstehen sich total gut. Da haben ansonsten wahrscheinlich keinen Kopf bekommen. Das ist nicht so. Falls sich mal jemand gefragt hat, das ist nicht so, kann ich sagen. Auch Lesben haben Sex. Es gibt natürlich nach der queeren Definition keinen Sex, also keinen lesbischen Sex, keinen schwulen Sex und auch keinen heterosexuellen Sex. Es gibt nur bestimmte Sexpraktiken, die von Personen benutzt werden, um sich hoffentlich gegenseitig zu erfreuen. Aber dieses Labeling findet natürlich ganz häufig statt und das ist ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir arbeiten und ansetzen und dann versuchen, das mitzuteilen, dass es Sexualität gibt, die sich auch immer wieder verändert und die vielleicht was auch mit dem Geschlechtsidentitäten der einzelnen Personen zu tun haben, mehr möglicherweise mit der körperlichen Ausstattung, die sie mitbringen, die aber wiederum nicht zwingend ein Verweis auf die Gender Expression, also auf die Geschlechtsidentität der Person, mit der man da gerade Sex hat, zu tun hat. Und da wird es für Jugendliche schwierig, vor allem wenn wir solche Beispiele bringen wie wie würdet ihr das definieren, wenn eine Person sich zum Beispiel als schwul definiert, als Mann auch auf die Welt gekommen ist, sich auch als Mann definiert und sich in eine Person verliebt, die bei Geburt als Frau zugeordnet wurde, mittlerweile aber als Mann lebt, wahlweise mit oder ohne körperliche Angleichung, was für eine Sexualität ist das? Und schon allein da haben wir Diskussionen, die sehr heiß hergehen. Und selbst in Uniseminaren ist mir das häufig so passiert, dass ich sehr lange darüber diskutieren müsste, ob das jetzt schwuler Sex ist, ob das heterosexueller Sex ist. Mir persönlich ist das immer Wurst, weil, wie gesagt, ich verbinde das damit nicht mehr. Ich gehe nur noch davon aus, dass Leute Sexualität miteinander haben und dass Sexualität eigentlich kein Rekurs auf Identität sein muss. Und ich persönlich fahre damit irgendwie besser. Und ich kann dann ja immer noch fragen, ob Leute sich als schwul oder lesbisch oder trans oder heterosexuell definieren. Dann weiß ich mehr, was ich wissen will. Und wenn ich dann unbedingt wissen will, welche Praktiken sie haben, dann muss ich halt direkt fragen. Aber es ist nicht zulässig bei Queer, und das ist das, was wir Jugendlichen auch vermitteln, Setzungen zu machen, wenn zwei Personen zusammen sind, dann heißt das, dass sie sich so und so definieren, dann heißt das, dass sie diese und jene Sexualität haben werden, sondern was wir den Jugendlichen mitgeben, und das würde ich selbst Ihnen mitgeben, Fragen, 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 weil wir wissen nicht, was hinter all dem, was wir sehen, steckt, weil das, was ich in Ihnen allen sehen würde, mag vielleicht einer bestimmten Präsentation folgen. Das heißt aber nicht, dass Sie diese Präsentation beabsichtigt haben oder dass ich Ihre Präsentation recht verstanden habe. Und das führt dann manchmal zu Fehleinschätzungen und da kann man nur sagen, queer sagt, frag und dann kriegst du eine Antwort und die gilt es zu respektieren. Genau. So, und dann haben wir noch die schöne Frage gehabt, ob die falsche habe ich Ihnen schon erzählt, genau, Sind die Fragen nach lesbischer, schwuler, bisexueller, transgender Lebensweise und Kritik der Heteronormativität mit Fragen nach weiteren Formen sozialer Ungleichheit verbunden und wie lässt sich dies pädagogisch, methodisch, wie lässt sich die gerecht werden? Im besten Falle ja, genau das macht Queer aus. Queer macht aus, dass verschiedenste Bezüge, in denen wir uns in unserer Gesellschaft befinden, zusammenbringt. Das heißt, wir versuchen in der Aufklärungsarbeit auch, sowas wie soziale Schicht zu thematisieren, auch sowas zu thematisieren wie Migrationshintergrund, auch sowas zu thematisieren wie zum Beispiel Religionszugehörigkeit. Das hat alles seine praktischen Grenzen, weil ganz häufig muss man in der Schule natürlich auch mit der vielpriesen didaktischen Reduktion arbeiten. Das heißt, ich reduziere die Welt, so wie sie ist, in all ihrer Vielfalt erstmal auf wiederum klar nachvollziehbare Argumentationsstränge, um die dann, das würde man dann didaktische Rekonstruktion nennen, dann wiederum in viel mehr Bezüge zu setzen und dann wieder so das Bunte reinzuholen und zu sagen, so das, was ihr jetzt gelernt habt, ist so quasi ein Griffel. Das habt ihr jetzt verinnerlicht und jetzt kommt das wirkliche Leben, das sieht nämlich wiederum ganz anders aus. Und damit, also man muss es schon so auch ein bisschen voneinander trennen, weil wenn man mit dem freien Leben ganz häufig anfängt, wie ich das eben schon gesagt habe, dann kommt eine Verwirrung daraus. Und Verwirrung ist zwar ein Motiv, was Queer durchaus auch verfolgt, aber es ist nicht das Einzige. Und wenn da ein Lernprozess und als solchen verstehen wir unsere Arbeit ja, nur am Ende Verwirrung bleibt, dann ist da was schiefgelaufen. Weil ein bisschen was sollen Jugendliche schon mitnehmen, ein bisschen was zum Nachdenken, also es kann schon sein, im Getriebe sein, oder was da nicht so richtig hin und her sich schüttelt, das ist ganz gut, weil Widersprüche reizen zum Nachdenken und Nachdenken geschult, dass nicht nur das Gedächtnis, sondern auch den Menschen an sich natürlich. Aber es kann nicht sein, dass die Jugendlichen am Ende keinen Faden haben, den sie aufnehmen können, eine Sekunde noch, und dann nicht weiterdenken können, weil wir müssen ihnen was mitgeben, wo sie wissen, ah, das ist ein Instrument so und so, wenn ich dieses Instrument anlege auf eine Fragestellung, dann würde das und das heißen. Das bringt mich zu der Frage. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist was schiefgelaufen. Aber das ist die große Herausforderung, die Queer hat. Und der muss man stellen. Manchmal klappt es auch nicht. So ist es in der Pädagogik, leider. Man kann nicht oben was reintun, was unten nach Hause kommt. Ja, so ist es. Ich würde gerne meinen Vortrag zu Ende bringen. Behalten Sie bitte Ihre Frage und damit wir jetzt in ein Gespräch einsteigen und ich dann zu den Methoden nicht mehr komme, weil ich glaube, das ist ein ganz spannender Teil. Geht das?
Vielleicht.
Genau. Ich komme jetzt einfach zu den Methoden. Ich stelle Ihnen die kurz vor, den Rest habe ich im Wesentlichen auch schon gesagt. Womit wir viel arbeiten, sind Bilder, weil die Feststellung ist, dass Jugendliche wenig Bilder oder nur sehr spezielle Bilder, vor allem von Schwulen und Lesben, aber auch von Transpersonen haben. Von Bisexuellen, das ist sehr spannend, gibt es für viele Jugendliche gar keine Bilder. Wissen Sie nicht, wie die aussehen. Aber Schwule sehen natürlich immer so aus wie Thomas Hermanns und Lesben sehen irgendwie, habe ich jetzt kein prominentes Beispiel, aber irgendwie zumindest die kurzen Haare so aus. Und alle wollen natürlich eigentlich Männer sein. Und um die Vielfalt von LSBT-Lebensweisen zu bebildern, haben wir immer Bilder. Dieses Bilderspiel nennen wir bei uns einfach ein Bilderspiel. Es gibt gerade eine Publikation, in der wir auch zwei, drei Methoden unserer Arbeit einfließen lassen dürfen. Das ist die Publikation von Stefan Timmermans und Elisabeth Tuida in diesem Jahr rausgekommen. Die heißt Sexualpädagogik der Vielfalt, ein sehr gewinnbringendes Buch. Das ist ein, denke ich, ganz wegweisendes, wo versucht wird, eine Vielfalt von Sexualitäten und von Lebensweisen in der Sexualpädagogik nochmal in Methoden unterzubringen und ich finde das ganz gelungen. Dort heißt das, ich muss jetzt mal gucken, Zwischenräume, genau, ganz schön der Titel, und es geht darum, dass wir ganz viele Bilder mit haben, die sehen dann zum Beispiel so aus, die meisten werden das von Ihnen jetzt nicht sehen, aber es sind Personen darauf zu sehen, ganz verschiedene, das ist eine Herausforderung, so große Bilder in ganz verschiedene Personen zu sehen, sowas hier zum Beispiel oder sowas. Ich kann auch mal ein paar durchgehen, wenn Sie interessiert sind. Wichtig ist, dass möglichst viele verschiedene Merkmale, die sichtbar sind, von Personen sich wiederfinden. Das heißt verschiedene Hautfarben, das heißt verschiedene Stylings, das heißt verschiedene Alter. Das heißt auch, dass wir gucken, ob wir Personen finden, wo eine Behinderung, eine Körperbehinderung sichtbar ist oder nicht. Das sind übrigens ganz schwierige Bilder, die in Publikationen zu finden sind, die man dann rausreißen und kopieren kann, also Magazine im Wesentlichen. Und wir arbeiten so, dass wir Jugendliche erstmal, also da geht es darum, Kategorien aufzubauen und die dann natürlich gleichzeitig zu hinterfragen, dass wir die einordnen lassen. Wer von denen glaubst du, wer von denen lebt lesbisch, wer schwul, wer heterosexuell, wer möglicherweise bisexuell, welche Person davon definiert sich männlich, welche Person definiert sich weiblich. Und da sind natürlich, das werden Sie auch sehen, Personen drin, die vor allem, was die Geschlechtszugehörigkeit angeht, nicht eindeutig zuzuordnen sind. Das ist natürlich ein methodischer Fallstrick und darum geht es natürlich, dass Jugendliche sehen, dass sie bestimmte Bilder unterschiedlich einordnen. Man kann das in verschiedenen Kleingruppen spielen. Man kann das aber auch mit einer Gruppe, wenn das so 6, 8 Leute sind, auch zusammenspielen. Dann kann man so ein Kreuz auf dem Boden zeichnen und dann sollen die einordnen. Es gibt natürlich auch immer so Zwischenwahlen, wo Leute sich nicht einig sind. Und das ist immer ein ganz guter Anlass für Diskussionen, weil dann sind wir als Moderatorinnen und Moderatoren gefragt, die fragen, was treibt euch dazu, die Leute darunter einzuordnen und was sind die Kriterien, die ihr verwandt habt und glaubt ihr, dass die funktionieren oder nicht. Ich persönlich wähle das ist jetzt nur ein Teil meines persönlichen Bilderspiels, ich wähle immer mindestens 2 Bilder aus, die Stereotype wieder abbilden. Ich habe 2 Fotos, da sind ein sich schwul definierender Mann mit nacktem Oberkörper und eher so in erotischer Pose und ein heterosexueller Mann. Zugegeben, er posiert für ein schwules Magazin, dennoch definiert er sich als heterosexuell. Und das sind 2 schöne Sachen, die ich dann kontrastieren kann, im Sinne von die gleiche Pose, also beide haben den nackten Oberkörper, sind durchtrainiert und entsprechen so bestimmte Reize bei 14-jährigen Mädchen oder auch bei 16-jährigen Jungen. Und das ist dann spannend, dann zu fragen, was ist der Unterschied in der Präsentation? Da gibt es nämlich keinen Unterschied. Aber was führt euch dazu, beide auf den schwulen Stapel zu tun? Obwohl, oder manchmal sind sie auch so, dass sie denken, der ist bestimmt heterosexuell, der ist so toll, das war ein Mädchen, der muss heterosexuell sein. Und dann kann ich schön kontrastieren, beide haben die gleiche Performance, beide sieht sehr ähnlich aus und trotzdem ist definiert sich der eine so, der andere so. Das ist ganz interessant. Und es gibt natürlich viele Fotos, also ich habe eins meiner Lieblingsfotos, das ist Yoko Ono mit kurzem Haarschnitt und Zigarette und Sonnenbrille. Unglaublich cool, die wird immer als heterosexueller Mann definiert, finde ich großartig. Und das sind natürlich genau, also mit diesen Lachern und diesen Ups, oh, falsch einsortiert, da kommt man nur an die Jugendlichen ran und ich mag diese Methode sehr gern. Ich habe auch da noch sowas in meinem Spiel mit drin, dass ich... das können Sie jetzt vielleicht sehen, ist immer eine dieser Personen. Das ist ein Künstler, der in der Grace Volcano heißt, der vielleicht einigen bekannt, ist auch ein Trans-Aktivist, der hat eine Bilderreihe mit sich selbst gemacht und sich immer anders performt, mal als Frau, mal als Mann. Es ist immer die gleiche Person und interessanterweise wird er immer so zugeordnet, wie die Performance, die er hier beabsichtigt, es nahelegt. Und das Schöne ist dann, mit Jugendlichen durchzuspielen, so ist es immer die gleiche Person und ihr habt ihn trotzdem immer irgendwo anders hingeordnet. Ich weiß schon, wie er sich selbst definiert, aber für die Schülerin weiß ich es nicht. Und alles war für euch dennoch überzeugend. Und das finde ich ganz spannend, dass dann so Erkenntnisprozesse in Gang kommen und wir uns dann überlegen können, worauf achten wir, wie sieht es aus mit dem mit der Produktion von geschlechtlicher Zugehörigkeit und sehr ähnlich funktioniert das ja auch mit der Produktion von Stereotypen oder Vorstellungen von Schwul oder Lesbisch sein. Also das ist zum Beispiel eine Methode, mit der wir arbeiten. Eine andere Methode, also da werden nur die beiden Kategorien Sexualität und Gender abgerufen. Eine andere Methode, mit der ich sehr gerne arbeite, heißt Wie im richtigen Leben oder einen Schritt vor, den gibt es auch im Demokratie-Kompass, heißt der, glaube ich. Da geht es darum, dass alle Teilnehmenden eine spezielle Rolle zugewiesen bekommen. Das sind so kleine Kärtchen, da steht dann drauf, du bist Asylbewerberin aus Ghana und weiß ich nicht, bis 16 Jahre alt oder lass mich ja 18 Jahre alt sein, kennst niemanden in Berlin und das ist so die erste Rolle. Die andere Rolle ist, du bist alkoholkranker Manager einer Bank, du bist verheiratet, deine Frau deckt deine Sucht, aber irgendwie fällt es immer mehr auf, du hast Arbeitslosigkeit und so weiter. Also werden dann so Kurzbiografien entworfen, die sehr unterschiedlich sind. Darin findet sich immer ein Hinweis auf Geschlechtszugehörigkeit, es findet sich immer häufig ein Hinweis auf sexuelle Orientierung, sowas wie Einkommen, Bildung, Familienkonstellation oder sowas wie Rechtsstatus. Also zum Beispiel Asylbewerberin oder eben auch keine Asylbewerberin. All die Jugendlichen stehen dann in einer Reihe. Ausgangsposition ist eine Reihe, also man braucht dafür einen großen Raum oder einen Schulhof. Und dann stellen wir Fragen. Kannst du dich jederzeit zu Orten bewegen, an die du willst? Und die Fragen mit Ja beantworten können, also aus dieser Rolle heraus, treten einen Schritt vor. Kannst du jede CD, die du haben willst, leisten? Kannst du mit deiner Partnerin und deinem Partner unbehelligt über die Straße gehen, ohne dass du doof angequatscht wirst? Findest du deine Lebensweise in Medien wieder adäquat repräsentiert? Hast du Vorbilder in Politik und Wirtschaft, die deine Hautfarbe haben? Und so weiter und so weiter. Das sind also alle möglichen Fragen, die sich vor allem natürlich an Merkmalen, die zu Diskriminierung führen, langhangeln. Und sehr schnell teilt sich das Feld in vorne und hinten und so ein paar Leute, die dazwischen stehen. Und sehr spannend ist dann zu sehen, wer hat eigentlich am Ende welche Biografie, die werden dann mal vorgelesen. Und wir reflektieren dann, welche Merkmale zu dem führten, dass sie entweder weit vorne sind oder welche Merkmale dazu führten, dass die Jugendlichen noch ganz hinten stehen. Ganz häufig ist das eine Methode, die sehr große Aha-Effekte hat. Ich selbst habe das mal mit einer Multiplikatorengruppe gespielt. Das war eine tolle deutsch-polnische Begegnung und eine der Teilnehmerinnen hat fast geheult. Weil die so, die hatte auch eine ziemlich blöde Rolle. Aber der ist auf einmal schlagartig klar geworden, was für eine privilegierte Position sie als weiße Frau, trotzdem sie Frau war, hat, weil sie halt die Staatsbürgerschaft ihres Staates hatte und eine gute Bildung und heterosexuell verheiratet war. Auf einmal wurde ihr klar, wie viele Schritte sie eigentlich in ihrem realen Leben da vorne wäre und wie sehr es in ihrem Staat auch Leute gibt, die weit, weit hinten sind und welche Merkmale dazu führen. Normalerweise, das ist schon eine Ausnahmereaktion, normalerweise sind die Leute eher im Moment betroffen, manche sagen, ach nee, es gibt dann auch mal Diskussionen, also ich finde auch spannend, wie häufig Leute denken, wie weit Personen sich so bewegen können, die einen Rollstuhl haben, also in dem sitzen, die nur haben, und dass sie finden, dass sie überall hin können, also meine Erfahrung ist eine andere, aber das kommt natürlich auch darauf an, wie sehr denkt man sich in die Lebenswelten ein. Das ist aber eine sehr spannende Methode und ich finde eine sehr queere Methode, weil es verschiedene Machtkonstellationen in den Blick nimmt und auch so eine in den Blick nimmt, doppeln sich dann welche. Also wenn wir den Begriff Mehrfachdiskriminierung verwenden, ergibt sich daraus eine Mehrfachdiskriminierung oder heben sich manche sogar auf. Also wo ist sozusagen dann es möglich, dann das in welchen gesellschaftlichen Kontexten ist die Bildung vielleicht eine Hautfarbe auf oder umgekehrt, das ist ganz spannend. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr queere Methode, wo man dann auch mal sagen kann, ja, viele Merkmale, an denen die Gesellschaft Macht verteilt wird, sind eigentlich Konstruktionen. Weil queer geht ja auch so weit zu sagen, selbst das, was wir als ethnische Zugehörigkeiten, das Hautfarben wahrnehmen und stigmatisieren oder labeln, ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Auch das hat nichts mit Natur zu tun. Und das ist für Jugendliche eine noch größere Herausforderung als Sexualität und Geschlecht. Aber das ist was, was wir häufig nur anmerken, und dazu arbeiten wir nicht, weil das würde noch andere Diskussionsstränge aufrufen, denen wir einfach in der Kürze der Zeit auch nicht gewachsen sind. Und da gibt es auch andere Projekte, die in Berlin arbeiten, die sind da sicherlich besser ausgelegt. Eigentlich bin ich schon über die Zeit, ne? Ja, dann ende ich einfach hier und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.